Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast des DVE. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das vielleicht nicht jedem bekannt ist. Es geht um schulbasierte Ergotherapie.
Also um Ergotherapeutinnen, die den Schulalltag begleiten. Und dazu haben wir uns kompetente Gesprächspartnerinnen eingeladen.
Wir begrüßen Petra Wirth und Anja Blum von der Arbeitsgruppe Schulbasierte Ergotherapie im DVE.
Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Protscher. Wir freuen uns, dass Sie uns eingeladen haben.
Auch einen schönen guten Tag von mir.
Frau Wirth, eine Frage für alle, die diesen Podcast hören und keine Ergotherapeutinnen sind. Was genau ist unter schulbasierter Ergotherapie zu verstehen?
Unter der schulbasierten Ergotherapie verstehen wir, dass die Ergotherapeutinnen im Kontext Schule arbeiten und sie ein fester Bestandteil vom Schulteam sind. Und in unserer Arbeit orientieren wir uns am inklusiven Gedanken, das heißt, wir unterstützen und suchen nach Lösungen für Herausforderungen im Schulalltag. Die Ergotherapeuten, die in der Schule arbeiten, arbeiten in der Regel im mehrstufigen Modell. Das heißt, dass man nach Lösungen für gesamte Klasse sucht und versucht dort erst die grundlegenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Dann wird man, falls es notwendig ist, vielleicht auch in Kleingruppen arbeiten, wenn eine bestimmte Gruppe von Kindern Herausforderungen haben oder ganz gezielte Maßnahmen treffen für Kinder. Bei unserem Arbeiten stehen die schulrelevanten Betätigungen im Vordergrund. Das heißt zum Beispiel, das kann sein, Arbeiten beginnen und fortführen bzw. zu Ende bringen oder Umgang mit Stift, Schreiben oder an- und ausziehen oder umziehen und so weiter. Also es gibt sehr viele Sachen. Für uns ist das größtmögliche Ziel, ist die Partizipation von den Lernenden zu erreichen im Schulalltag. Und das ist nicht nur bei den Aufgaben im Klassenzimmer, sondern auch in Pausen oder bei den AGs am Nachmittag. Und dafür ist natürlich grundlegend, dass eine gute Zusammenarbeit in dem Schulteam dann auch stattfindet oder auch mit den betroffenen Personen.
Welche Rolle kommt ErgotherapeutInnen im Schulalltag in einem interdisziplinären Team zu?
Die Rolle ist natürlich vor allen Dingen, dass man halt wirklich Teil in diesem Schulteam ist und dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Also wir mit unserem Hintergrund aus der Ergotherapie möchten natürlich diese in partnerschaftlicher Zusammenarbeit unterstützen, die anderen, die Pädagogen, die Lehrpersonen und für diese auftretenden Herausforderungen im Schulalltag. Das kann im Klassenzimmer stattfinden oder wo auch immer. Und da können wir dann halt beratend oder coachend oder unterstützend tätig sein. Und es geht immer darum, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Also nicht isoliert, weil eine Lehrperson halt die ist, die im Klassenzimmer zuständig ist. Und das muss natürlich auch für diese Person passen, beziehungsweise auch wenn man jetzt für Kinder nach Lösungen sucht, die müssen auch bereit sein, diese anzuwenden oder umzusetzen. Es ist für uns natürlich noch schwierig, diese Rolle genau zu definieren. Also das ist unsere Vorstellung, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Erwartungen von Lehrpersonen oder auch von Leuten, die halt uns einstellen. Das heißt, es gibt vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, was wir machen können, was wir machen sollen, ob wir jetzt in der Klasse arbeiten dürfen oder die Vorstellung haben, dass wir vor allen Dingen mit einem Kind arbeiten. Grundsätzlich ist es sinnvoller, in der ganzen Klasse zu arbeiten, weil wir ja keine Therapie in der Schule machen werden. Es gibt halt die Möglichkeit, dass wir Stellen besetzen, die nicht explizit ausgeschrieben sind. Da gibt es ja jetzt im Moment dieses Startchancenprogramm. Und da könnten wir natürlich auch Stelle besetzen, weil da mehr Freiraum besteht, welche Berufsgruppe genutzt wird in diesem Programm. Oder manchmal besetzen wir natürlich auch Stelle, die halt für andere Berufsgruppen ausgeschrieben ist. Das heißt, wir sind nicht zuständig für das Unterrichten von Lerninhalten, sondern unser Aufgabenbereich ist es eher, die Kinder zu unterstützen, dass sie den Alltag oder die Betätigungen, die im Alltag vorhanden sind, dass sie die bewältigen können und den Alltag würden wir dann auch oder die Betätigung würden wir anpassen, damit die durchführbar sind.
Wie können wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Können Sie uns bitte ein Beispiel dafür geben, wie es in der schulischen Praxis so abläuft?
Wie wir quasi direkt arbeiten oder arbeiten können, ist stark davon abhängig, in welchem Arbeitsverhältnis wir zur Schule stehen, ne? Also wir haben Ergotherapeuten, die kommen aufgrund eines Projektes in der Schule. Die führen dann ganz klar ihr Projekt für diesen begrenzten Zeitraum zu einem bestimmten Thema durch. Wir haben Kolleginnen, die aus einer Praxis im Sinne von einer Kooperation kommen. Die sind dann häufig auf Rezept Projektbasis da, sind natürlich dann ein bisschen eingeschränkt in den Möglichkeiten, weil es dann doch eher um einzelne Kinder geht. Wir haben eine ganz klare zeitliche Beschränkung, die das Rezept vorgibt. Und es gibt natürlich schon die Ergotherapeutinnen, die wirklich fest an der Schule angestellt sind. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe eine Stelle fremd besetzt, habe eigentlich eine andere Aufgabe, aber die Schule hat schon meine Qualifikation als Ergotherapeutin gewollt. Und bei mir sieht es jetzt wirklich so aus, dass ich klassenfest zugeordnet bin. Ich bin jeden Tag in Klassen drin, meistens Stufe 1, ein bisschen Stufe 2. Und ich habe wirklich die Möglichkeit, jeden Tag mir Kinder zu beobachten, mir anzuschauen, direkt zu sehen, was sind die Schwierigkeiten im Schulalltag, und kann direkt agieren, indem ich den Arbeitsplatz verändere, indem ich Arbeitsmaterial verändere, indem ich vielleicht sogar die Arbeitsaufgaben verändere in Absprache der Lehrkraft. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich die Lehrkraft direkt bei der Hand habe. Das heißt, ich kann direkt gehen und sagen: Guck mal, Kollegin, das Kind fällt mir auf, hat gerade die und die Schwierigkeiten. Ist das okay für dich, wenn ich ausprobiere, das so und so zu ändern, um zu gucken, ob das Kind besser zurechtkommt? Und dann kann die Lehrerin A, mir direkt zugucken, was ich mache, um es auch für den Unterricht zu nutzen, wo ich nicht da bin. Und B, können wir direkt ausprobieren, ob es hilfreich ist, wenn man solche Anpassungen vornimmt. Und das ist natürlich der Riesenvorteil, wenn man fest an der Schule ist und direkt in den Klassen tätig ist. Andererseits hat man das auch, dass man von Lehrkräften angesprochen wird, wenn man jetzt wie ich in der Schule tätig ist und sagt: Hey, ich habe hier ein Kind, mir fällt auf, das Kind hat die und die Schwierigkeit und ich weiß nicht wirklich weiter, kannst du dir das Kind mal angucken? Also das ist, ja, letzten Endes muss man sagen, sehr stark abhängig davon, wie bin ich in der Schule tätig, arbeite ich fest an der Schule oder komme ich von extern?
Nun haben wir es ja mit mehreren Playern zu tun. Zwei haben wir schon angesprochen, die Kinder und die Ergotherapeutinnen. Aber wie werden denn die Eltern in die schulbasierte Ergotherapie integriert, um die Inklusion ihres Kindes zu ermöglichen, Frau Wirth?
Also wir versuchen natürlich, die Erziehungsberechtigten einzubinden, weil es ganz wichtig ist, dass sie eingebunden sind. Also Kooperation Elternhaus und Schule sowieso. Und sie müssen auch einverstanden sein, weil zum Teil ja auch Dinge dann auch wieder im Elternhaus vielleicht auch mit umgesetzt werden sollten oder könnten, wenn es bestimmte Schwierigkeiten übergreifend bestehen. Dann ist es natürlich wichtig, dass die auch für die Erziehungsberechtigten umsetzbar sind, die Sachen. Also muss man schon mit denen auch sprechen. Und sie müssen auch zumindest informiert sein, was tatsächlich gemacht wird nochmal. Abhängig von unserem Anstellungsverhältnis ist es natürlich möglich, dann eventuell über, wie jetzt im Fall von Anja, die halt in der Schule direkt arbeitet und angestellt ist, dass sie halt über Elternsprechtage tatsächlich mit den Eltern auch Termine ausmachen kann. Für die anderen ist halt zum Teil dann auch wichtig, dass man halt Terminabsprachen macht, eventuell persönlicher Kontakt herstellt, dann oder telefonisch oder halt per E-Mail. Also es ist natürlich, je älter die Kinder sind, schwieriger, weil alle dann vielleicht auch arbeiten und schlechter sich diese Zeiten einplanen können. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und da wäre natürlich auch E-Mail eine gute Möglichkeit.
Und wie arbeiten Sie als Ergotherapeutin mit den Lehrkräften zusammen?
Hier muss man tatsächlich sagen, dass das wieder sehr variiert, natürlich, wie ich in der Schule aktiv bin. Also ich habe jetzt den Vorteil, ich bin jeden Tag in der Schule. Ich bin den kompletten Schultag in der Schule. Das heißt, ich habe die Lehre immer greifbar für mich, sowohl in den Unterricht als auch in den Pausen, als auch im Lehrerzimmer. Das heißt, ich kann neben den ganz formellen Terminen, die wir im Sinne von Teambesprechungen haben, auch ganz informell sagen, ich bleibe nach dem Unterricht mit der Lehrerin im Klassenzimmer und spreche direkt über Situationen. Das ist natürlich der Riesenvorteil, wenn man wirklich in den Schulen tätig ist. Ja, festes Schulmitglied ist, weil ich habe auch keine Probleme mit Datenschutz und so. Ich weiß, ich darf mich austauschen. Das ist kein Thema. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich von extern komme oder Projekte da durchführe, dann ist das ja zeitlich einfach nochmal anders getaktet. Und da muss man wahrscheinlich auf wirklich feste Terminvereinbarungen zurückgreifen, die man wirklich vereinbart und sagt, wir treffen uns um die Uhrzeit, wo man dann aber, das muss man auch ehrlich dazu sagen, schauen muss, wie die finanziell abgegolten sind. Ne? Also bei Rezeptbasis, wie ist das dann wirklich finanziert, dass dann noch Gespräche stattfinden. Spontane Gespräche sind so noch schwer umsetzbar, aber ich glaube, eine Einigkeit besteht darin, dass es definitiv wichtig ist und stattfinden sollte und dass es als fester Bestandteil der Arbeit gesehen werden sollte. Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig mit Lehrkräften austauschen, dass das, was wir tun, auch umgesetzt wird, wenn wir nicht da sind, dass Lehrkräfte verstehen, was wir tun und dass man auch gemeinsam erarbeitet, was für das Kind gut ist, damit es dann eben auch umgesetzt wird, wenn wir nicht da sind.
Frau Blum, was kann passieren, wenn die Integration in den Klassenverband nicht gelingt?
Ja, also wir versuchen eigentlich in unserer Arbeit möglichst proaktiv zu sein. Und das ist ja wieder der große Vorteil, wenn wir in den Klassen sehen. Wir können ja relativ schnell erkennen, womit hat ein Kind eine Schwierigkeit? Wie könnte sich die Schwierigkeit langfristig auswirken? Das heißt, wir versuchen schon zu schauen, dass man schnell sieht, wo sind Schwierigkeiten, auch wenn die vielleicht ganz klein sind, aber genau dann anzupacken, wenn sie noch ganz klein sind, damit sie gar nicht erst groß oder schlimm werden, damit diese Themen wie Schulverweigerung, Lernverweigerung oder so aufkommen. Es ist prinzipiell natürlich Aufgabe der Klassenlehrkraft, ein Klassengemeinschaftsgefühl aufzubauen. Das ist jetzt nicht eins unserer Hauptaufgabe zu sagen, ich baue einen guten Klassenverband auf, wir können die Lehrkraft da unterstützen. Aber sowas ist nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist zu gucken, welche Lernvoraussetzungen fehlen dem Kind an Fähigkeiten, Fertigkeiten, damit es gut lernen kann, damit es sich gut in den Klassenverband integrieren kann, damit es gut Freunde finden kann, damit es gut an der Pause teilhaben kann. Und wir versuchen da zu unterstützen. Kommen aber so Themen auf, dass man das Gefühl hat, nee, das funktioniert wirklich so gar nicht. Und man hat da schon mit der Lehrerin versucht, verschiedene Ressourcen auszuschöpfen. Dann wäre es sicherlich der richtige Weg, nochmal andere Professionen als Hilfe hinzuzuholen, wie Schulsozialarbeit, Schulpsychologen und so weiter.
Wie gehen Sie jetzt in der Praxis vor, Frau Wirth? Werden Sie als Ergotherapeutin von der Schule angefragt? Bei Frau Blum ist das ja klar, sie ist fest an der Schule angestellt. Wie ist das bei Ihnen, Frau Wirth?
Dass die Schulen tatsächlich anfragen an sich, ist auch eher selten und es sind manchmal auch so Kontakte durch die Kinder aus der Ergotherapiepraxis, wo man dann halt in Schulen reinkommen kann. Dadurch sind teilweise auch so Kooperationen Praxis und Schule entstanden. Das ist allerdings so von Schulbasierten extrem herausfordernd, weil es ja eigentlich auf dem medizinischen Modell und im medizinischen System verankert ist. Das heißt, man wird auf Rezept mit einem Kind nur arbeiten können. Und das ist natürlich das, was man nicht mag, aber vielleicht besteht dadurch die Möglichkeit, dass dann Lehrerin halt in dem Klassenverband realisiert, was möglich ist und das vielleicht realisiert, dass mehrere Kinder in ihrer Klasse tatsächlich auch Herausforderungen in dem gleichen Bereich haben und davon profitieren könnten. Dadurch kann was entstehen. Einige berichten halt, dass sie private Beziehungen haben, dass sie jemand kennen von Schulleitung oder Lehrperson und dass die dann interessiert sind daran, was die Ergotherapeuten schulbasiert arbeiten können oder dass man sich halt dann wirklich bewirbt als fachfremde Person auf einer Stellenausschreibung oder Anstellungsverhältnis oder halt wirklich, dass man mit bestimmten Projekten an eine Schule herantritt und fragt, ob die da Interesse dran haben.
Gibt es auch eine Dokumentation und Evaluation der ergotherapeutischen Schritte im Schulalltag?
Ja, das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Also wir müssen immer unsere Arbeit auch dokumentieren, um zu zeigen, was wir gemacht haben und auch zu belegen, was was bringt. Schulbasierte Ergotherapie ist natürlich auch noch nicht etabliert. Und es müssen jetzt zu Beginn, da muss man auch dokumentieren, was für Schwierigkeiten im Schulalltag sind, also welche Herausforderungen oder Probleme. Das wird evaluiert, also wo sind die Schwierigkeiten, was denkt man, an was kann es liegen. Und dann werden auch gemeinsam Ziele erstellt mit der Lehrperson. Und es muss alles dokumentiert werden, auch diese praktikablen Maßnahmen, die ausprobiert werden, um dann auch später überprüfen zu können, ob das sinnvoll war, ob das ausgereicht hat oder ob man noch mal irgendwas verändern muss, neue Maßnahmen überlegen muss, gemeinsam mit der Lehrperson oder auch mit dem Schüler dann eventuell.
Das hört sich nach recht viel Arbeit an. Da schließt sich meine nicht unwichtige Frage an: Wie wird die schulbasierte Ergotherapie in Deutschland finanziert?
Also das ist eine ganz wichtige Frage, leider nur eine überhaupt nicht geregelte Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass wir nicht sagen können, es gibt diese eindeutige Ressource, aus der wir das finanzieren können. Das ist immer noch das Hauptproblem und Thema der ganzen Sache. Es ist natürlich so, wenn ich aufgrund von Projekten in die Schule komme, dann habe ich Möglichkeit, Spendengelder zu sammeln. Dann habe ich Möglichkeit, den Förderverein der Schule zu kontaktieren, ob sie unterstützen. Ich kann mich an Lions Clubs wenden. Und wenn ich Glück habe, sponsert auch eine Gemeinde was dazu, wenn ich ein wirklich, wirklich gutes Projekt habe. Also das sind definitiv Finanzierungswege für Projekte, die von Kolleginnen und Kollegen schon berichtet worden. Die Frau Wirth hat es vor uns in der Frage schon erwähnt, dieses Startschanzprogramm des Bundes, was jetzt, glaube seit 2 Jahren mittlerweile läuft. Da ist es auch Kolleginnen und Kollegen in einigen Bundesländern schon gelungen, darüber finanziert zu werden. Man muss sagen, das ist auf 5 Jahre, unter Umständen auf 10 Jahre befristet. Aber es ist natürlich ein erster Schritt, der uns möglich macht, zu zeigen, was wir können. Uns erstmal den Weg dahin ebnet, um dann vielleicht die Unterstützung zu kriegen, die wir brauchen, auch langfristig da drinne, tätig sein zu können. Und es geht natürlich wie bei mir, dass ich einfach eine komplett andere Stelle mit meiner Kompetenz besetze und dann sozusagen fremdbesetzt bin und ich dann ja wirklich beim Land angestellt bin des Bundeslandes. Und ich habe die Kooperation mit einer Praxis, das haben wir schon mehrmals erwähnt, das dann häufig auf Rezeptbasis ist. Das heißt, unter bestimmten Kriterien kann ich Therapie in der Bildungseinrichtung durchführen. Da muss man sich die Kriterien ganz gut durchlesen, die Voraussetzungen sind. Aber dann ist man, wie gesagt, auf einzelne Kinder konzentriert und kann nicht für die ganze Klasse oder einzelne, also Gruppen von Kindern tätig sein.
Wie genau heißt das Programm des Bundes, das Sie eben erwähnt haben?
Genau, also das ist das Startchancenprogramm, das ist ein Programm des Bundes und das kommt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler zugute und unterstützt eigentlich quasi Bildungsgerechtigkeit zu erzielen.
Erläuterungen zum Startchancenprogramm findet man auf der Webseite des Bildungsministeriums der Bundesregierung und der einzelnen Bundesländer. Frau Wirth, was wünschen Sie sich als Ergotherapeutin für die Zukunft der schulbasierten Ergotherapie?
Prinzipiell wünsche ich mir natürlich schon, dass der Wert von Ergotherapeuten in der Schule wahrgenommen wird und dass die schulbasierte Ergotherapie sich etablieren kann in dem Schulsystem, im Bildungssystem und dass auch da eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden wird.
Und was sind Ihre Wünsche, Frau Blum?
Genau, also prinzipiell wünschen wir uns und auch wir uns als AG natürlich, dass dieses Thema einfach so ein bisschen vorankommt, dass wir vielleicht auch durch die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon in der Praxis wirklich in Schulen tätig sind, so viel zeigen können, was wir leisten können und welchen Wert wir haben, dass wir zunehmend Unterstützung auch aus der Pädagogik für dieses Thema kriegen. Weil ich glaube, uns ist bewusst, dass wir diese auch brauchen, um das wirklich voranzubringen. Und dass gesehen wird, was wir leisten können, damit wir ein festes Team, das fester Teil des multiprofessionellen Teams werden können. Und ich finde, man muss sich immer noch mal bewusst sein, letzten Endes schicken uns oft ja die Lehrkräfte die Kinder aufgrund von Problemen in der Schule zur Ergotherapie. Das heißt, sie haben ja schon das Verständnis dafür, dass wir die richtigen Ansprechpartner für diese Themen sind, ne? Also sie wissen, es ist eigentlich schon, sind das die Thematiken, womit wir zum Ergotherapeuten oder zur Ergotherapeutin gehen. Jetzt wäre nur noch schön, wenn wir dieses Verständnis kriegen, dass es noch hilfreicher und schöner sein kann, wenn wir das einfach direkt vor Ort bearbeiten können, weil wir viel besser sehen können, was genau das Problem ist. Welche Voraussetzungen haben wir zuvor? Verfügung und dass das Verständnis noch mehr dafür kommt und wir so ja wirklich diesen Schritt schaffen können, noch mehr in den Schulen tätig sein zu können, unabhängig dafür vielleicht auch noch mal ein bisschen unabhängiger zu werden in der Finanzierung, unabhängig vom Gesundheitssystem, so dass sich neue Wege eröffnen und es leichter für uns wird, Finanzierungswege zu finden.
Vor der Unterstützung steht die Information. Wo bekommen Eltern, Lehrkräfte, aber auch ErgotherapeutInnen weitergehende Informationen zur schulbasierten Ergotherapie?
Also es gibt hier vom DVE gibt's eine Webseite und da gibt es Infos. Das ist auch ein Teil für Nichtmitglieder. Da kann man auch ein Informationspapier herunterladen, wenn man den Begriff schulbasierte Ergotherapie eingibt. Auch man findet es aber auch im Netz einfach so. Wenn man das eingibt, dann gelangt man auch dahin und kann auch da das PDF erreichen. Und dann gibt es seit Juni 2024 ein Fachbuch zur schulbasierten Ergotherapie und im Januar 2025 haben wir dann noch den Leitfaden für die schulbasierte Ergotherapie herausgegeben. Das heißt, da kann man sich auch noch mal informieren und natürlich gerne auch direkt an unsere Arbeitsgruppe, die AG SBIT.
Wie immer lohnt sich ein Blick auf die Webseite des DVE.
Wem das jetzt zu schnell ging, auf der Webseite www.dve.info gibt es unter dem Stichwort schulbasierte Ergotherapie weitergehende Informationen. Wir sagen danke, dass Sie uns eingeschaltet haben und wir hoffen, Ihnen einige neue Erkenntnisse und wertvolle Tipps gegeben zu haben.
Bis bald. Mein Name ist Andrea Protscher.
Und ich bin Erich Wittenberg. Tschüss.